Heute Morgen möchte ich mit euch eine biblische Geschichte betrachten, die die ganze Reihe, die Kernaussage dieser Reihe nochmal so zusammenfasst. Und mein Gebet ist, dass für jeden Einzelnen etwas dabei ist, wo er persönlich angesprochen wird. Und es ist eine recht unbekannte Geschichte, aber eine Geschichte, die es echt in sich hat. Die Geschichte, die steht im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige. Und ich möchte euch diese Geschichte zusammenfassen, weil sie etwas länger ist. Sie geht über zwei Kapitel. Kapitel 6 und 7. Und die Geschichte, die beginnt mit der Stadt Samarien im Lande Israel. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass diese Stadt von Feinden angegriffen wird. Sie wird belagert, sie wird umlagert. Die Stadt und die Feinde darum machen so einen Wall darum. Also bauen ihr Lager darum auf, mit dem Ziel, diese Stadt auszuhungern. Eine alte Kampftaktik. Wenn man jemanden zum Aufgeben zwingen will, die Versorgungswege abzuschneiden, dass sie irgendwann aufgeben. Und so ist es in dieser Stadt, Hunger breitet sich aus. Und wir lesen dann seit nach Tagen und nach Wochen, dass keiner mehr etwas zu essen hat in dieser Stadt, überhaupt nichts mehr. Und dann wird so erzählt, das sehr plastisch zu machen, sehr, sehr grausam, was dann alles in dieser Stadt passiert. Ich habe zwei Dinge rausgewählt, die nicht ganz so grausam sind, aber dafür eklig. Es herrscht absolute Hunger. Es wird so beschrieben, dass die Leute sogar Taubenmist gegessen haben. Und nicht nur, dass sie Taubenmist gegessen haben, sondern dass sie dafür sogar Geld ausgegeben hat. Ein Silberstück für Taubenmist. Wie viel lesen wir dann nicht, aber also es war eine Hungersnot. Eselsköpfe wurden gegessen. Man hat 70 Silberstücke für einen Eselskopf ausgegeben. Ein sehr hoher Preis, aber in der Situation, wo nur noch Essen zählt, ist Geld auf einmal nichts mehr wert. Eine schreckliche Situation für die Bewohner dieser Stadt. Das ist der Schauplatz in Samarien. Und dann ist es wie in der Geschichte, dass so ein bisschen rausgezoomt wird aus dieser Stadt und kurz neben diese Stadt rangezoomt wird. Also Stadt, Belagerung und so vor der Stadt. Da ist ein Ort, wo die Aussätzigen leben. Menschen, die krank waren. Wir erfahren nicht, welche Krankheit sie genau haben. Vielleicht war es Lepra, vielleicht war es eine andere ansteckende Krankheit. Eine nicht heilbare Krankheit, wovor die Menschen Angst hatten. Und diese Menschen sind wirklich ausgegrenzt. Sie leben vor der Stadt. Ihnen ging es am schlechtesten. Sie sind wortwörtlich am Rand der Gesellschaft. Ausgegrenzt. Und ich habe das selbst noch in meinem Leben, in meiner Kindheit erlebt, im Norden von Thailand, wo Menschen, die leprakrank waren, ausgegrenzt wurden. Ich weiß, in einer Stadt, da gab es eine Insel, die durch einen Fluss geschaffen wurde. Und dort, das war die Lepra-Insel. Da sind alle hingegangen, da wurden sie hingebracht. Dort musste man leben. Ausgegrenzt von dem Rest der Stadt. Und die Geschichte in 2. Könige handelt von diesen Aussätzigen, die dort draußen vor der Stadtmauer leben. Und das Problem ist, wenn eine Hungersnot herrscht und du bist ein Aussätziger, dann bist du der Letzte, der überhaupt etwas zu essen bekommt. Alle anderen bekommen vor dir, du bist der Letzte. Und die Menschen hatten absoluten Hunger. Ihr erinnert euch noch an Taubenmist und den Eselskopf. Also, da waren diese vier Aussätzigen vor der Stadt und sie schauen eigentlich ihren sicheren Tod ins Auge. Das ist die Ausgangssituation. Vielleicht setzt du dich da rein, du bist dort, du sitzt oder vielleicht liegst du, weil du keine Kraft mehr hast. Du weißt, in der Stadt ist kein Essen, es gibt keine Hoffnung für dich und es ist nur noch die Frage, wie lange mache ich? Mache ich noch ein paar Stunden, vielleicht lebe ich noch ein paar Tage. Das ist die Ausgangssituation. Und dann lesen wir, wie einer von diesen Vieren eine glorreiche Idee hat. Er steht auf und sagt, hört mir mal einmal zu. Sterben müssen wir sowieso. Wieso gehen wir nicht in das feindliche Lager und schauen, ob die irgendwie vielleicht etwas, ob wir da was zu essen bekommen? Vielleicht rennen die ja von uns weg, wenn die sehen, dass wir eine ansteckende Krankheit haben. Und sie machen sich auf den Weg zu diesem feindlichen Lager. Und was sie dort finden, das übertrifft all ihre Vorstellungen. Das Lager ist nämlich leer. Die Feinde sind weg, sie sind vertrieben, sie sind nicht mehr da. So dann auch beschrieben, wie Gott ein Wunder geschenkt hat und sie sind geflohen. Und sie sind nicht mehr nur da, sondern sie sind auf einmal geflohen, ganz schnell, und haben alles, was da war, liegen lassen. Das heißt, alles ist in Fülle vorhanden. Das feindliche Lager mit all ihren Schätzen, mit Eseln, mit Pferden, mit Kleidern, mit Gold, was zu trinken und zu essen. Und ich stelle mir vor, wie so ein Zelt vom Feldherrn und da ist so eine Tafel gedeckt und voller Essen. Und da ist noch so dieser angebissene Chicken Wing und Falafel und Brot und Melone und Wein und Oliven und Brokkoli oder was eure Fantasie. Also es ist was Leckeres, es ist was Gutes dort. Und dann lesen wir in der Bibel, als nun die vier Aussätzigen ins Lager kamen, gingen sie ins eines der Zelte und sie aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Sie machen das Normalste auf der Welt. Sie gehen dorthin und hauen sich die Bäuche voll. Sie lassen es sich richtig gut gehen, sie genießen es. Jetzt wird gegessen, das, was sie ganz lange nicht konnten. Und was muss es für ein Kontrast gewesen sein? Diese Menschen, die vor den Mauern gelebt haben, in Höhlen, in Zelten, wenig Essen und auf einmal sind sie in diesen Zelten und auf einmal ist dieses Essen da, diese wertvollen Gegenstände und sie sind alleine dort. Und dann lesen wir, wie sie das, was sie dort finden, zusammenraffen, das Silber, das Gold, die Kleidung, weil alles in Fülle da ist und sie freuen sich darüber. Sie nehmen, was sie bekommen können. Und das ist auch eine geistliche Haltung. Nimm von Gott, was du erhalten kannst. Und so heißt es, was sie finden konnten, das versteckten sie in Schätze außerhalb des Lagers. Also sie trauen dieser Situation nicht oder sie fragen sich, wie lange hält das an? Und sie raffen zusammen, was sie haben und gehen vor das Lager und verstecken das. Weil sie vielleicht die Angst haben, dass nochmal diese Feinde vielleicht wiederkommen. Und das ist die Situation. Sie nehmen alles, was sie können. Und warum nehmen sie es? Weil sie Hunger haben. Weil sie ohne Nahrung verhungert wären. Weil diese Nahrung ihnen das Leben rettet. Sie tun das einzig Richtige. Wer an einem vollen Tisch Hunger hat, ist selber schuld. Ich glaube, meine Oma hat das öfters gesagt. Sie nehmen das, was es gibt. Und meine Frage heute Morgen ist, wie steht es um deine Versorgung? Wie steht es um deine geistliche Versorgung? Nahrung für deine Seele, Nahrung zum Auftanken. Wann hattest du das letzte Mal so ein Festmahl, so eine richtig gute Nachricht? Michael hat uns eben davon erzählt, wie er so eine geistliche, so ein Festmahl hatte. Und vielleicht ist dieser Gottesdienst so ein Ort für dich, wo du Zeit mit Jesus verbringst, wo du ihm sagen kannst, ich brauche dich. Ich brauche Nahrung für meine Seele. Das sind meine Nöte, das sind meine Hoffnungen, das sind meine Bedürfnisse, das ist mein Frust, das ist meine Freude, das ist meine Herausforderung. Komm du, gib mir Nahrung, stille meine Sehnsüchte, gib mir Kraft. Jesus, ich brauche dich. Wann konntest du das letzte Mal so auftanken? Und was war das? Denn nur wenn wir selber gegessen haben und satt sind, dann können wir auch andere zum Essen einladen. Und dieses Bild des Essens, des Einladens, des Festmahls, der Gemeinschaft, das zieht sich durch die gesamte Bibel. Essen und Gemeinschaft, das sind zwei große Themen. Gutes Essen. Ich muss mich entscheiden, welche Geschichten ich jetzt rauswähle, wo es ums Essen und Festmahl und so geht. Ich habe mal drei einfach rausgesucht. Es gibt so viele in der Bibel. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, viele von euch haben sie gehört, ein Sohn, der wegrennt und er kommt zurück und sein Vater freut sich und er macht ein Festessen. Freude drückt er dadurch aus. Er feiert, ein Lamm wird geschlachtet dazu. Und der andere Sohn, den fällt das schwer, sich zu freuen darüber und dieses Fest zu feiern. Oder das Bild des Abendmahl, was wir feiern, ist auch ein Essen, wo Gott uns einlädt zur Gemeinschaft. Und wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, da sagte er auch etwas, ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Es ist auch der Blick auf den Himmel, wo dort auch ein Festmahl sein wird. Er lädt uns dazu ein, Freude und Essen. Und besonders schön finde ich auch eine Geschichte in Lukas 14, Vers 14, wo Jesus am Predigen ist und dann einer der Zuhörer sagt, was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl in Gottes Reich dabei ist. Und dann antwortet Jesus mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor zu denen er viele einlud. Wir sind eingeladen. Und nur wenn wir selbst gegessen haben, dann sind wir in der Lage, andere dazu einzuladen. Aber diese Geschichte mit diesen vier Aussätzigen ist noch nicht zu Ende. Ihr habt die Situation vor Augen, sie haben mehrere Zelte leer gegrast und sitzen jetzt nochmal zu viert in einem und haben noch so, der Bauch ist voll und noch so ein Chicken Wing in der Hand. Und dann lesen wir in Kapitel 7, Vers 9, also für mich ein absoluter Highlight-Vers. Und dort steht, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, dann werden wir bestraft. Komm, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Eigentlich ist es nicht recht, wenn wir diese Botschaft für uns behalten. Es ist eine Freudenbotschaft. Und heute ist auch ein Freudentag. Auch wenn man das gerade in euren Gesichtern nicht so sieht. Vielleicht in meinem auch nicht. Das passiert, wenn man redet oder manchmal zuhört. Heute ist ein Freudentag. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Christen, das ist ja pauschal, aber die hauen sich den Bauch voll bei Jesus. Und es geht immer nur um die Frage, wie kann ich noch mehr von Jesus haben und mehr. Und diese Freude, die kommt irgendwie gar nicht auf. Oder dieser Perspektivwechsel. Und um in dieser Geschichte, dieser Aussätzigen zu bleiben, es ist so wie in diesem Bild so, man hat sich voll gegessen und denkt, oh, kann schlechtere Zeiten geben, ich sichere noch mal was und man geht zum nächsten Zelt und es reicht immer nicht, immer noch mehr. Und es ist irgendwie, aber sie kriegen mit, diese vier Aussätzigen, es gibt Menschen, die haben nicht diesen vollen Tisch vor sich. Da ist eine Stadt, wo Menschen am Verhungern sind. Da gibt es Menschen, die hungern, die schrecklich hungern. Menschen, die auf der Suche sind, Nahrung für ihre Seele zu finden. Und bei den einen sieht man das, wenn man unterwegs ist, sieht man das schneller. Bei dem anderen merkt man das erst später und bei manchen merkt man es gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt und ihr denkt, alles ist super. Und dann redet ihr mit ihr und ihr seht in den Augen so einen Blick der Hoffnungslosigkeit. Oder es fehlt diese Perspektive der Vergebung. Es fehlt diese Perspektive, ist ein tolles Bild, dass es aus dem Grab noch so einen Weg nach außen gibt, sogar mit Handlauf. Und der heißt Jesus. Und man merkt es im Gespräch, da hat jemand, der trägt eine Last mit sich rum und diese Person braucht Vergebung. Und wir hätten diese gute Botschaft und ich hoffe, wir behalten sie nicht für uns. Eigentlich ist es nicht recht, was wir tun. Heute ist ein Freudentag. Und ich bin so froh, dass diese Geschichte in der Bibel steht, weil sie für mich so ein plastisches Bild dafür ist, wie die ausgestoßen sind, die am Rand der Gesellschaft stehen, auf einmal die sind, die frohe Botschaft bringen. Sie haben nicht den Krieg gewonnen, sie haben auch nichts vollbracht, aber sie haben etwas entdeckt. Sie haben entdeckt, dass es etwas Gutes gibt und wo es das Gute gibt. Und dass die Belagerung vorbei ist. Und auch wir haben eine gute Nachricht, eine gute Botschaft, eine fantastische, geniale Botschaft. Und darum ging es in dieser Reihe, das für uns nochmal rauszustellen, rauszuarbeiten, für uns persönlich das zu fassen, versuchen Worte dazu zu finden. Was ist das Geniale, das Großartige daran? Und da drin sprachfähiger zu werden, für unsere Verhältnisse, das einfach besser formulieren zu können. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wenn wir zu Jesus kommen, wird unser Durst gestillt. Das ist unsere Botschaft. Das ist etwas, was man als Christ schon entdecken durfte. Etwas, was man noch weiter entdecken möchte. Etwas, wo man unterwegs ist. Aber dieses Geheimnis, dass da manche Sehnsüchte, die nur Jesus stillen kann. Diese Verheißung zu erleben, die Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um das Leben zu geben, ein Leben in Überfluss. In Frieden zu leben, in Frieden mit sich selbst, mit Gott und seinen Mitmenschen. Frieden. Das ist die gute Botschaft. Und das ist der Grund, warum wir diese Reihe gemacht haben. Und zuerst fängt es damit an, dass wir selber essen, selber satt werden, das schmecken können, diese frohe Botschaft. und dann das weitererzählen dürfen. Das ist das Evangelium. Dieser Gott hat eine riesen Sehnsucht nach uns. Er will mit uns in Beziehung und in Gemeinschaft leben. Er sagt, ich will mit dir am Tisch sitzen. Du bist eingeladen. Ich will bei dir sein. Du darfst das hier erleben. Am Ende dieses Textes, am Ende dieser Geschichte steht für mich die Frage, wirst du das Gute, das Gott dir gibt, für dich behalten oder wirst du hinausgehen wie die Aussätzigen und andere dazu einladen? Und ein kleines Detail, ich finde es spannend, am Ende dieser Geschichte, dann gehen diese 4 Aussätzigen los zu der Stadt und verkünden diese frohe Botschaft und die Reaktion ist, es wird ihnen erstmal nicht geglaubt. Sie denken, das ist ein Hinterhalt, das kann nicht stimmen. Aber die 4 geben nicht auf. Und dann geht die Geschichte weiter, wie auch die in der Stadt an diesem Punkt sind, hey, wir haben auch nichts mehr zu verlieren, wir versuchen es einfach mal. Und sie schicken die letzten Reiter los, um das herauszufinden, ob es stimmt. Und das ist das Ende der Geschichte und das finde ich das Bedeutende. Diese 4 haben, 4 Aussätzige haben eine komplette Stadt gerettet. Nicht indem sie eine Armee besiegt haben, sondern weil sie entdeckt haben, dass sie eingeladen sind. Sich darüber gefreut haben, das genossen haben und sich entschieden haben, diese Information zu teilen. Heute ist ein Freudentag. Amen.